Pferdegesundheit. Ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über 1 Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Folge 38. Fütterung von Sportpferden. Fütterungsmanagement und die Bedeutung von Glykogen, Protein und Elektrolyten.
Natürlich ist Wasser und das steht Pferden in der Natur zur Verfügung. Wasser mit Apfelsaft eher nicht und mit Malzbier auch nicht. Wir haben dazu leider einen ganz bedauerlichen Fall vor kurzem vorgestellt bekommen, der, weil das Pferd nicht gut gesoffen hat, Apfelsaft angeboten bekommen hat. In höherer Dosierung hat daraufhin eine Dickdarmentzündung entwickelt, die letztendlich nicht erfolgreich behandelt werden konnte.
Professor Carsten Feige ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und Ehrenpräsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. Mein Name ist Ina Tenz und heute sprechen wir über ein Thema, das auch beim Leipziger Tierärztekongress im Januar 2026 eines der Schwerpunkte sein wird. Es geht um die Fütterung von Sportpferden. Ich freue mich, dass wir für diese Folge wieder Professor Ingrid Verführt bei uns haben. Ganz aus Leipzig gekommen heute extra, um über dieses komplexe Thema mit uns zu sprechen.
Ja, und ich nehme die Gelegenheit vielleicht wahr und stelle dich, Ingrid, vor. Wir haben dich ja schon in dem Podcast Rauffutterfütterung und Zusatzfuttermittel interviewt hier und darüber schon sehr viel gesprochen. Und heute geht's um die Sportpferde, weil das ist eine Session, die wir ja gemeinsam in Leipzig moderieren, weil wir das für ein ja wichtiges Thema halten, dem man sich sicherlich widmen sollte. Und wir besprechen das hier für unsere Zuhörer schon mal vor. Herzlich willkommen, Ingrid. Zu deiner Vorstellung vielleicht noch. Du hast hier in Hannover deine gesamte wissenschaftliche Karriere, also Promotion und Habilitation, durchlaufen und hast dann an das Institut für Tierernährung, abgekürzt sage ich das jetzt mal so, gewechselt und bist da seit vielen Jahren tätig. Aber wir stehen auch über die Gesellschaft für Pferdemedizin ja in ganz enger Verbindung, wo wir uns dem Thema Ernährung ja auch sehr intensiv widmen. Also herzlich willkommen an der Stelle nochmal und ich freue mich, dass du da bist.
Ja, herzlich willkommen auch an dich, Carsten und Frau Tenz, und natürlich auch ganz herzlich willkommen an unsere Zuhörerinnen.
Und wir können dieses Mal sagen, dass wir bei dem Thema Sportpferdefütterung am Ende einen echten Geheimtipp haben. Für alle, die sich ganz viel Gedanken machen, wie man ein Pferd richtig füttert. Am Ende dieser Folge sprechen wir über einen Themenblock. Da, ich sag mal so neudeutsch, gibt's einen echten Gamechanger, der sehr, sehr, sehr wichtig ist beim Thema Fütterung von Pferden. Also halte durch bis zum Ende dieser Folge.
Spannend.
Aber wir sprechen über Sportpferdefütterung und da ist erstmal meine Frage, wie unterscheidet sich eigentlich die Fütterung von, ich sag jetzt mal, normalen Pferden von Sportpferdefütterung? Und was sind überhaupt Sportpferde?
Genau,
im
ich glaube,
Sinn?
Das müssen wir zuerst mal klären.
Ja, was sind überhaupt
was
Sportpferde?
Ist denn überhaupt ein Sportpferd? Ich habe auch das Gefühl, ich würde hin und wieder Sport machen, aber viele finden, dass ich kein Sportler bin.
Ja, und ich meine, wenn ein Pferd jetzt belastet wird und durch den Wald geritten wird, lange Ausritte, Jagden geht, ist das auch ein Sportpferd? Also wo fängt ein Sportpferd überhaupt an, ein Sportpferd
zu sein? Das ist eine sehr gute Frage, die man auch vielleicht gar nicht so einfach beantworten kann. Und vor allen Dingen, wenn ich diese Frage eben stelle, wir machen sehr viel auch Beratung, da können die Leute ausfüllen, ist es ein Freizeitpferd oder ein Sportpferd. Ganz viele kreuzen tatsächlich auch an Sportpferd. Und ich lasse mir aber dann immer genau die Arbeit beschreiben, was das Pferd macht. Und dann kommen wir ganz schnell doch bei sehr vielen Pferden in den Bereich des Freizeitpferdes. Wir klassifizieren das tatsächlich anhand der Tierernährung, da sind wir relativ einfach. Erstmal, wie verändert sich der Energiebedarf? Das heißt, bei einem Freizeitpferd, was vielleicht täglich geritten wird, 10, 20 Minuten Schritt geht, 20, 30 Minuten trabt und auch mal 10, 15 Minuten galoppiert, dann sind wir tatsächlich, was den erhöhten Energiebedarf angeht, vielleicht so in Bereichen 25, 26 oder 30% über den Erhaltungsbedarf. Das ist sozusagen das Kriterium. Und beim Sportpferd definieren wir dann doch, dass eben der Erhaltungsbedarf durch die Arbeit, die das Pferd leistet, deutlich überschritten wird. Das heißt also, wir würden ein Sportpferd erstmal anhand des Energiebedarfs so klassifizieren, dass doch mindestens 50% mehr an Energie zuzuführen ist im Vergleich zu den Erhaltungsbedingungen. Und die wahren Sportpferde, sage ich immer, das sind die, die auch wirklich so im höheren Leistungssegment auch gehen. Das können Dressurpferde sein, aber durchaus auch in einem höheren Bereich, M-S-Klasse. Das sind Springpferde, die im höheren Leistungsbereich eben auch springen, also deutlich höhere Hindernisse auch nehmen. Vielseitigkeitspferde, das sind sicherlich auch die, die wir als Sportpferde klassifizieren. Vollblüter, wobei wir das da anhand des Energiebedarfs nicht immer so ganz gut ableiten können. Fahrpferde, die so auch wirklich auf einem guten Leistungsniveau gehen. Also das heißt, es ist schon das, was man doch intensiv mit den Pferden an Arbeit leistet und was das dann auch entsprechend mehr an Energie über den Erhaltungsbedarf bedeutet.
Haben Sie denn Tipps für uns für ein optimales Fütterungsmanagement von Sportpferden?
Ja, also wer mich kennt, der weiß, dass ich immer mit dem wichtigsten Futtermittel anfange und das ist immer das Raufutter.
Ja,
also
keine
Ration fängt eben, also das kriege ich ganz oft, dass die Leute sagen, ich fütter das und das und dann frage ich ja, und wie viel Raufutter kriegt er denn? Ja, das weiß ich nicht. Und damit müssen wir aber immer anfangen. Das heißt, es sollten auch bei Sportpferden, und das wird ja oft auch falsch gemacht, eben auch eben Raufutterbasierte Rationen sein. Das heißt, so Mindestempfehlungen an Heu für ein Großpferd 10-12 Kilogramm pro Tag oder auch Heulage wäre auch ein adäquates Raufutter oder eben auch mehrstündigen Weidegang. Das ist immer die Basis der Ration und die Idee an der Raufuttergabe ist, dass immer so viel Raufutter gefüttert wird, dass der Erhaltungsbedarf für die Energie abgedeckt ist. Und wie gesagt, für ein Großpferd, sei es jetzt Freizeitpferd oder Sportpferd, sind das dann eben rund 10-13 Kilogramm Heu pro Tag. Damit fangen wir immer an. Und dann gibt es bei den Sportpferden noch eine Lücke, was an Energie aufgefüllt werden muss. Das kann durchaus auch sein, dass man mehr Raufutter füttert. Aber das Pferd muss ja auch, wenn es ein Sportpferd ist, ja auch trainieren. Das gehört sicherlich auch zur Definition Sportpferd dazu, so dass wir Ergänzungen machen können. Das kann Getreide sein, das kann Hafer sein, das kann auch Mais sein. Beim Getreide vielleicht noch darauf achten, wenn wir Mais füttern, dass dieser thermisch aufgeschlossen ist, dass die Stärke gut aufgenommen werden kann. Das können aber auch Ergänzungsfutter sein. Die können auch wiederum getreidereich sein. Oder ja, in den letzten Jahren sind sehr populär auch die getreidereduzierten Ergänzungsfutter, eben die auch beim Sportpferd dann auch durchaus in nennenswerten Mengen eingesetzt werden können, damit es nicht ganz zu theoretisch ist. Könnte durchaus zum Beispiel beim Springpferd sagen, kriegt 12 Kilogramm Heu und dann benötigen die in der Regel, wenn sie intensiv geritten werden, intensiv jeden Tag trainiert werden, in der Regel auch sicherlich noch 2-3 Kilogramm eines energiereichen Ergänzungsfutter dazu.
Und im Supermarkt kommt man ja aktuell nicht vorbei am Thema Protein. Es gibt Proteinshakes, Müsli-Riegel, Joghurt, überall ist Protein drin. Ist das auch für Pferde relevant? Brauchen Sportpferde auch mehr Protein?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, die wir auch beim Leipziger Tierärztekongress in der Sportpferdesession adressieren wollen. Die Proteinversorgung. Und da hat gerade in Deutschland so eine sozusagen Wende hingelegt von großen Ängsten, Eiweiß zu ergänzen beim Sportpferd, weil das immer sehr stark mit der Hufrehe in Verbindung gebracht worden ist. Aber da sind wir doch mittlerweile schon lange, haben wir die Erkenntnisse, dass die Proteine bei der Hufrehentstehung eigentlich keine wesentliche Rolle spielen. Und jetzt sind wir in einen Bereich gekommen, wo Protein eben sehr viel ergänzt wird, zumindest doch in einigen Bereichen. Und wir manchmal, selbst ich so in die Region komme, denke, ist diese Proteinergänzung wirklich noch notwendig. Aber generell spielt die Eiweißversorgung eine große Rolle. Ein Problem möchte ich dabei adressieren, dass unsere Heuqualitäten immer proteinärmer werden. Wir setzen ja Wiesenheuqualitäten ein, die oft auch sehr spät, in der Regel auch zu spät geschnitten werden. Hier würde ich gerne auch nochmal auf unseren Podcast zum Raufutter von der GPM verweisen.
Wirklich eine herausragende Folge an dieser Stelle. Also, ja.
Aber wir wissen auch für den Muskelaufbau, dass dann oft eben die Eiweißgehalte im Heu nicht ausreichend sind, um eben adäquat für den Muskelaufbau zu sorgen. Und auch zum Beispiel Getreide ist nicht so eiweißreich, dass eben ausreichend Eiweiß für das Sportpferd zur Verfügung steht. Das heißt, eben Eiweiß wird für das Sportpferd sicherlich auch in etwas höheren Mengen benötigt, auch im Unterschied zum Freizeitpferd, denn nicht nur für den Muskelaufbau als solches, sondern wir gehen auch davon aus, dass neben Kohlenhydrate, also Zucker und auch Fette, die für die Energiegewinnung genutzt werden, dass wahrscheinlich auch die Eiweiß, also die Aminosäuren, einen bedeutenden Part in der Energiebereitstellung stellen. Und das müssen wir natürlich gerade im Sportpferd zur Verfügung stellen.
Ich unterbreche dich gerade mal. Wir reden von Eiweißen, klar. Und Eiweiß sind großer Bestandteil des Heus, aber es spielt ja auch eine große Rolle, wie verdaulich die sind. Also die Qualität dieser Eiweiße. Vielleicht kannst du da noch einen Hinweis geben, wie kann man das erkennen oder wie gewichtet man die Eiweißversorgung? Wie hoch sollte der Anteil oder welche findet man im Rauhfutter und welche sind die besseren, zum Beispiel im Hafer oder allgemein im energiereichen Futter?
Ja, grundsätzlich unterscheiden wir ja bei den Eiweißen beziehungsweise korrekterweise bei den Aminosäuren, die ja dann die Eiweiße sozusagen bilden, von sogenannten essentiellen Aminosäuren. Das heißt, der Körper kann diese nicht selber bilden, sondern diese müssen hinzugeführt werden. Prinzipiell ist Gras eigentlich, wenn wir wieder beim Rauhfutter sind, eine hervorragende Eiweißquelle, wenn denn dann ausreichend Gras zur Verfügung steht. Und wir haben natürlich auch im Herbst und Winter sind die Pferde in der Regel ja nicht ganztägig mehr auf der Weide. Aber per se ist Gras eine hervorragende Eiweißquelle, weil gerade diese essentiellen Aminosäuren, dazu gehört Lysin, dazu gehört aber auch die schwefelhaltigen Aminosäuren wie Methionin beim Pferd dazu. Die sind eigentlich durchaus sehr, sehr gut im Gras enthalten. Beim Heu ist es schon wiederum etwas weniger. Carsten, du hast es angesprochen, die Verdaulichkeit verändert sich im Heu. Das heißt, wir haben ja im Heu mehr Rohfaser und wir haben zum Teil auch die Aminosäuren fest gebunden an sozusagen Roh, also an den Strukturen, die dann dem Pferd eben nicht sozusagen die Aminosäuren im Dünndarm zur Verfügung stehen. Und von daher haben wir im Heu erstmal deutlich weniger an Eiweiß und zum Teil ist auch die Verfügbarkeit auch von diesen essentiellen Aminosäuren deutlich geringer im Heu, so dass wir eben zusätzlich ergänzen müssen. Und da legen wir natürlich ganz besonders Wert auf die essentiellen Aminosäuren, wenngleich für die Energiegewinnung auch nicht essentielle Aminosäuren genutzt werden können, so dass es immer auch was, wenn wir Proteinquellen uns angucken, eigentlich auch mal eine gute Mischung sein sollte aus unterschiedlichen Aminosäuren, die wir zur Verfügung stellen.
Wie können wir im Winter das Gras kompensieren?
Also natürlich haben wir das Heu, ein bisschen Eiweiß ist da natürlich auch noch drin, aber wir haben natürlich hervorragende Proteinquellen, wenn wir mal so im regionalen Bereich bleiben, da ist die Luzerne eine wunderbare, eine sehr sozusagen lysinhaltige Proteinquelle, also Lysin wäre eben eine der essentiellen Aminosäuren, die Pferde nutzen, aber generell ist das Aminosäurenprofil in der Luzerne sehr, sehr gut. Wir haben aber auch andere Rohfaserbasierte, das wäre die Espasette, die sicherlich regional eine gewisse Bedeutung hat. Wir haben, wenn man mal dann eben zu Leguminosen geht, also das sind ja typische Proteinträger, haben wir Soja, Soja-Extraktionsschrot. Hier gebe ich immer mal zu bedenken, es ist eine sehr lysinreiche Proteinquelle, aber dass man aus ökologischen Gründen durchaus eben auch auf andere Eiweißträger zurückgreifen kann, die hier einheimisch angebaut werden. Da wäre dann durchaus auch interessant das Erbsenprotein, welches tatsächlich eben auch sehr hohe Lysingehalte, aber auch sehr hohe Leucingehalte hat. Leucin ist auch wiederum eine Aminosäure, die im Muskelstoffwechsel und auch zu Regenerationsprozessen eine große Rolle spielt. Also Erbsenflocken, auch eine sehr interessante Proteinquelle.
Gibt es die hier im Futterhandel? Oder?
Mittlerweile ja. Vor einigen Jahren, als ich Erbsenflocken empfohlen hatte, dann wurde sozusagen kam die Rückmeldung, sie hätten was für Kaninchen gefunden, aber das seien so 20 Gramm Packungen. Und ich hätte ja 200 Gramm Erbsenflocken für ein Großpferd empfohlen, ob ich mich jetzt vertan hätte. Aber da zieht eigentlich die Futtermittelindustrie sehr schnell nach. Also es gibt Erbsenflocken auch eben in größeren Abpacken, also 20 Kilogramm auch im Futterhandel zu kaufen.
Wie sieht's aus mit Reiskeimschalen? Also es gibt ja einige Futterhersteller, die auch das anbieten als Proteinquelle.
Es ist auch eine Proteinquelle, aber gerade in allen Getreiden, wo ja das Reis auch dazu gehört, muss man eben ganz klar sagen, dass dann die essentiellen Aminosäuren wie gerade Lysin oder auch die schwefelhaltigen Methionin nicht vorhanden sind. Das heißt, wir setzen Reiskeimschalen eher aus anderen Gründen an, dass man eventuell das eben um Stärke reduziert füttert. Also sie sind ja durchaus auch fettreich. Einige, also auch Reis als Getreide könnte man nutzen. Da wäre eher so der Fettgehalt per se interessant. Wie gesagt, sie sind auch durchaus proteinreich, aber gerade die essentiellen Aminosäuren, die wir sehr gerne eben auch oder ergänzen müssen, sind da zum Beispiel gar nicht optimal enthalten. Zwei weitere Proteinquellen möchte ich noch nennen. Das ist die Lupine. Das wird für viele jetzt fremd klingen, aber die Lupine ist auch eine ganz interessante Pflanze, die wir einheimisch anbauen können, die auch wiederum sehr hohe Threoningehalte hat, auch wiederum eine Aminosäure, die durchaus von Interesse ist. Und da werden auch zukünftig mehr Versuche zu laufen, weil es eben auch ein einheimischer Proteinträger ist. Und eine weitere Proteinquelle möchte ich nennen, das ist der Lein- oder Leinsamenschrot. Hier haben wir zwar auch keine besonders hohen Lysingehalte, aber Leingranulat, Leinschrot ist deswegen interessant, da sehr viele schwefelhaltige Aminosäuren enthalten sind. Deswegen ist es oft auch sinnvoll, vielleicht zwei Proteinquellen zu kombinieren, beispielsweise Luzerne mit Lein oder Erbsenflocken mit Lein. Also wenn man gerade auch die schwefelhaltigen Aminosäuren ein Stück weit noch ergänzen möchte, was eben auch notwendig ist, weil auch die schwefelgehaltenen Aminosäuren so ein bisschen rückläufig sind in unseren Heuqualitäten, empfiehlt sich in der Regel eigentlich auch eine Kombination aus diesen.
Aber um da ein Missverständnis vorzubeugen, im Leinöl sind keine Aminosäuren vorhanden.
Genau, also das muss man ganz klar sagen. Pflanzenöle, egal woher sie stammen, haben Fette und enthalten keine Aminosäuren. Also mit Leinöl könnten wir keine schwefelhaltigen Aminosäuren ergänzen. Das ist korrekt, ja.
Woran erkennt man denn, dass ein Sportpferd nicht optimal gefüttert ist?
Also ich sage immer, das Auge füttert mit. Ich weiß, dass wir sehr viel so auf Wert legen, auf Blutproben und dann wird irgendein Parameter, ist dann verändert und dann werden da sich Gedanken gemacht. Also grundsätzlich erstmal, das Auge füttert mit. Wir müssen uns die Pferde eben auch angucken. Dafür muss man vielleicht auch ab und zu mal dem Pferd auch die Decke abnehmen, um auch zu gucken, wie ist der Ernährungszustand. Wir sprechen immer auch vom sogenannten Body Condition Score. Und hier würde ich mir auch wünschen, dass in jedem Stall eben eine Abbildung hängt, wie eben der Body Condition Score aufgebaut ist. Grob gesagt, es gibt eben niedrige Skalen, die sprechen von einem unzureichenden Ernährungszustand, dann mittlere Skalen von einem adäquaten Ernährungszustand und sehr hohe Scores von einem adipösen Pferd. Wir haben in Deutschland verschiedene, der kann mal von 1 bis 6 gehen, der kann auch von 1 bis 9 gehen. Mir ist das relativ egal, welcher Score genutzt wird. Hauptsache, er wird genutzt und wir reden immer von dem, wir wissen, von welchem Score wir sprechen. Und da gibt es doch mittlerweile Futtermittelfirmen, die diese, also Pferde dann, wie gescored worden sind, eben auch als Poster anbieten. Und das heißt, wir gucken uns die Proportionen am Pferd an, wie ist der Nacken, wie ist der Rippenbereich, wie ist der Hüftbereich. Und wenn wir dann zu dem Ergebnis kommen, das hat einen adäquaten Ernährungszustand, dann sind wir im Grunde genommen schon mal auch einen Schritt weiter. Dann ist es natürlich auch immer wichtig, wie ist die Leistung? Das ist natürlich ein Pferd, was eben auch sich immer gut anbietet. Der kann tatsächlich auch einen Ernährungszustand haben, der nicht optimal ist. Aber das gehört natürlich auch dazu, die Leistungsfähigkeit. Damit kann ich auch vieles ablesen, wie die Ernährung ist. Dann gucke ich mir das Pferd, das Fell an, die Hufhornqualität. Das sind alles eben Anzeichen, die ich schon sehr, sehr schnell ablesen kann, ohne dass ich jemanden rufen muss, der beispielsweise eine Blutuntersuchung macht. Also ich will das auch nicht sagen, natürlich manche Sachen können wir auch nur mit bestimmten diagnostischen Untersuchungsverfahren eben auch erkennen. Aber wir sollten grundsätzlich immer uns erstmal fragen, wie empfinden wir das Pferd? Wie ist der Ernährungszustand? Wie ist der Leistungszustand? Wie ist Haut, Haarkleid? Da haben wir schon einen ganz guten Indikator, wie die Ernährung funktionieren kann.
Finde ich eine ganz wichtige Bemerkung. Eben, ich finde das gut, wenn man sagt, das Auge füttert mit. Und trotzdem kann ich das so aus internistischer Sicht sagen, da gibt es individuell sehr unterschiedliche Augen. Wir bekommen Pferde vorgestellt, die als übergewichtig vorgestellt werden, wo man sagen kann, nee, dem können wir hier nicht so, das können wir hier nicht so nachvollziehen. Und umgekehrt, diejenigen, die als untergewichtig vorgestellt werden, die diesen, ja sagen wir mal, objektiven Kriterien gar nicht entsprechen. Insofern ist diese Empfehlung, dass vielleicht diese Skalen allgemein bekannt sind oder dass sogar Pferdewagen in den Reitstellen vorhanden sind, dass man das etwas objektivieren kann, dass man es nicht so nur auf seinen eigenen Eindruck reduzieren muss, finde ich eine ganz gute Empfehlung. Das sollten wir vielleicht auch hier mal so empfehlen.
Ja, wenn ich dann noch einmal wieder Werbung für die GPM machen darf. Wir haben genau auch dieses auch aufgegriffen. Wir bieten ja auch in der Zukunft ein größeres oder ein zweijähriges Modul an, wo wir auch Tierärzte, Tierärztinnen stärker auch in der Aus- oder sozusagen mit der Weiterbildung unterstützen. Und da gehört eben auch dieses Body Condition Scoring oder wir haben noch bei den adipösen Pferden noch, dass wir auch den Nackenkamm uns anschauen, bieten wir da auch praktische Unterstützung an. Und ich denke mal, das gehört in die Ausbildung von Tierärzten, Tierärzten mit rein, dass man vielleicht auch jedes Studienjahr eben Pferde, die optimalerweise dieselben Pferde eben scoren lässt, wie auch der Fortschritt bei den Tierärzten, Tierärzten in der Ausbildung ist. Aber es gehört natürlich auch dazu, dass wir als Tierärzte, Tierärztin eben auch die Pferdebesitzenden ausbilden und zu zeigen, das sind die Punkte, die ihr euch angucken muss, weil ich kann das auch bestätigen. Ich kriege oft Fotos von Pferden mit Vorbericht, das Pferd ist abgemagert. Dann denke ich mir, das Pferd sieht eigentlich top aus, ich könnte noch Rippen erahnen. Man kann natürlich ein Foto immer nicht ganz so gut beurteilen, das gebe ich zu. Wir müssen uns immer das Pferd angucken, wo ich denke, aber der sieht ja top aus. Dann frage ich, wieso denken Sie, dass das Pferd abgemagert ist? Ja, die anderen sehen anders aus. Ja, wir haben tatsächlich das Problem Adipositas sehr häufig und dann wird immer, gibt's so Verschiebungen in der Wahrnehmung. Also von daher ein ganz wichtiger Hinweis. Umgekehrt haben manche Leute solche Ängste, dass das Pferd eine Hufrehe entwickelt, weil es zu dick ist, dass sie dann auch eine wirklich deutliche Abmagerung der Pferde in Kauf nehmen. Ich sehe es auch teilweise bei alten Pferden, wo abgemagerte Pferde, wo ich sage, ja, der muss aber mal gefüttert werden. Ja, das geht nicht anders. Also das heißt, da müssen wir, glaube ich, mit dem Ernährungsstand viel mehr arbeiten. Da sind wir alle gefragt.
Man merkt das ja auch in der Weiterbildungslandschaft. Die Tierernährung oder Pferdeernährung spielt eine große Rolle, wird entsprechend gefordert und auch angeboten, weil Tierbesitzer sich viel mehr mit der Sache auseinandersetzen. Vielleicht auch, weil sich Menschen viel mehr damit auseinandersetzen. Und letztendlich ist das sicherlich auch ein Grund, warum wir uns in Leipzig dieser Sache so intensiv widmen wollen.
Ja, ich finde es super spannend, weil es ja wirklich sehr subjektiv ist. Man betrachtet sein Pferd und denkt immer, kriegt er genug, hat er genug und stopft auch mal rein. Aber viel hilft ja nicht immer viel. Aber wenn es dann zu wenig ist, zum Beispiel ein Mangel an Mineralstoffen oder Elektrolyten, wirkt sich das dann direkt auch auf die Leistungsbereitschaft aus oder kann man das erst verzögert feststellen?
Also man muss vielleicht ein bisschen differenzieren, worüber wir reden. Bleiben wir mal bei den Mineralstoffen, wo ich jetzt, sagen wir mal, die Spurenelemente nennen möchte. Da sehen wir natürlich zum Beispiel einen Selenmangel durchaus auch, dass zum Beispiel muskuläre Probleme gehäuft auftreten können. Ein Zinkmangel, wobei, das muss man ganz klar sagen, wir haben heute in den Rationen sehr, sehr selten einen Zinkmangel. Selbst wenn der Zinkwert im Serum erniedrigt sein sollte, kriegen die Pferde in der Regel ausreichend Zink, weil wir vielfach ja auch Mineralfutter ergänzen zu Ergänzungsfuttermitteln. Ein Zinkmangel im Extrem könnte sich natürlich an deutlichen Hautveränderungen auswirken. Wir haben aber auch Überschüsse, die sich vielleicht nachteilig auswirken können. Beispielsweise auch wiederum Selen genannt, dass wenn eben sehr viele selenreiche Ergänzungen miteinander kombiniert werden, dass zum Beispiel im ersten Fall auch die Hufhornqualität sich verändern kann, weil dann anstelle von Schwefel eher Selen in das Keratin, das ist ja das Protein, was eben für die Stabilität verantwortlich ist, eingebaut wird. Also manche Sachen, manche Mängel können wir tatsächlich sehr gut erkennen, wie eben beispielsweise der Selen- oder auch Zinkmangel. Bei den Elektrolyten, und da möchte ich eigentlich jetzt erstmal nur Natrium, Kalium und Chlorid nennen. Es gibt natürlich auch andere Elektrolyte, aber hier ist natürlich eine Besonderheit beim Sportpferd. Also wenn Pferde gearbeitet werden, dann verlieren sie Schweiß, insbesondere bei hohen Außentemperaturen. Wenn sie gar keinen Schweiß verlieren, muss man sich manchmal auch fragen, ob sie überhaupt gearbeitet werden. Aber es gibt sehr große individuelle Unterschiede, wie Pferde schwitzen. Und im Schweiß haben wir vor allen Dingen Natrium, Kalium und Chlorid. Kalium, da ist die Versorgung eigentlich über das Raufutter immer ausreichend. Das ist ja auch wiederum ein Pluspunkt vom Raufutter. Aber Natrium, unsere Gräser und auch die Getreide und auch die proteinreichen Ergänzungen sind in der Regel natriumarm. Das heißt, wir müssen also gerade Pferde, die schwitzen und 10, 11 Liter Schweiß bei einem Großpferd, bei einer normalen Arbeit sind gar nicht ungewöhnlich, dass wir da Ergänzungen machen. Da kommt einem natürlich so als erstes im Blick, wir ergänzen einen Salzleckstein. Wobei man natürlich teilweise auch von Mengen von 80, 90 Gramm sprechen muss, was an Salz aufgenommen wird. Und das passiert sehr selten, dass die Pferde wirklich so viel Salz über einen Salzleckstein aufnehmen, sodass wir beispielsweise Natriumchlorid über loses Speisesalz, Viehsalz ergänzen sollten, was nicht jodiert ist und was auch nicht fluoriert ist, weil ja Jod und Fluor, da besteht ja kein erhöhter Mehrbedarf, nur weil die Pferde schwitzen. Also von daher wäre das eine ganz wichtige Punkt und was für...
Aber vielleicht kann ich, hack da mal ein. Das ist ja gar nicht so ungewöhnlich, dass Tierbesitzer das auch machen. Gerade im Sommer, wenn Pferde gearbeitet werden, viel schwitzen, dass dann entweder ein Leckstein bereitgestellt wird oder dass aktiv Salz auch der Ration zugefüttert wird. Klar, man darf nicht zu viel geben, weil sie dann das Futter nicht mehr aufnehmen. Aber was wäre denn so eine Faustregel, Was kann man denn so empfehlen im Sommer, wenn ich täglich eine Stunde arbeite, das Pferd schwitzt viel, was kann ich dem an Speisesalz, also ganz normalem Salz, das ja Natrium und Chlorid enthält, einfach dazu füttern?
Also vielleicht, wenn ich kurz noch erwähnen kann, es gibt auch einen sogenannten Schweiß-Score. Das heißt, wir können ähnlich wie der Body-Condition-Score, dass wir an bestimmten Punkten sehen können, wie das Pferd ernährt ist, können wir tatsächlich an einem sogenannten Schweiß-Score auch eben erkennen, wie viel das Pferd ungefähr schwitzt. Und wenn also der Hals eben leicht feucht bedeckt ist, aber der Schweiß noch nicht runterfließt, dann müssen wir tatsächlich aber auch schon von 5-6 Liter Schweiß sprechen. Und dann müssten wir durchaus auch eben Mengen an 30-40 Gramm Salz schon ergänzen. Schwitzt das Pferd deutlich mehr. Das heißt, dann sieht man auch, dass am Hals eben auch etwas mehr schwitzt, dass die Ohren vielleicht auch schon leicht nass sind. Und dass man wirklich, wenn man mit dem Schweißmesser runtergeht, auch substanziell Feuchtigkeit abziehen kann, dann reden wir sehr leicht von 10 Liter Schweiß und dann müssten wir tatsächlich schon 80-90 Gramm Salz ergänzen.
Können wir kleine Faustregel, ein Esslöffel sind ungefähr 20 Gramm.
So ist es, genau. Prinzipiell würde ich auch empfehlen, nicht wenn man irgendwann mal zum Turnier geht und denkt, oh, da schwitzt er, da gebe ich jetzt plötzlich Salz. Das funktioniert nicht. Wir müssen, zum Training gehört auch die Salzfütterung. Und Sie machen so schnell auch gar nichts falsch, wie eben auch Herr Feige gerade erwähnt hat. Wenn man dann täglich morgens und abends jeweils einen knappen Esslöffel mit ins Futter unter das Müsli oder unter den Mesh gibt, dann, und selbst wenn das Pferd an dem Tag gar nicht 5 Liter Schweiß verloren hat, was soll passieren? Eigentlich erstmal gar nichts. Im allerbesten Fall trinkt das Pferd sogar ein bisschen mehr.
Ja.
Das setzt aber eben auch voraus, dass es eben auch ausreichend Wasser zur Verfügung hat. Das ist ganz wichtig. Wenn wir Elektrolyte geben, muss immer ausreichend Wasser zur Verfügung stehen. Das zweite ist, wenn das Pferd ein bisschen mehr trinkt, was wir ja sehr positiv sehen, können wir vielleicht auch eben das Risiko für Harnsteine oder eine sabulöse Zystitis verringern, was ja manche Wallache zeigen. Ein Nachteil des vielleicht unnötig vermehrten Trinken, was wir aber erstmal gar nicht so kritisch sehen, ist, dass eben mehr ausgeschieden wird, also mehr, die Pferde setzen mehr Harn ab. Und da würde ich eher indirekt den Nachteil sehen, dass wenn dann die Einstreu immer sehr feucht ist, dass sich daraus dann Hufraumprobleme ergeben können. Aber das ist eine Frage des Management. Prinzipiell sehen wir eine hohe Wasseraufnahme für viele Konditionen sehr positiv. Also weniger Angst haben vor Salz zu füttern. Wichtig ist halt die ausreichende Wassergabe.
Genau, so viel, wie sie eben tolerieren. Und ein Esslöffel wird in der Regel ja gut toleriert in der Ration. Bei 2 oder 3 gibt es schon einige Experten, die es dann eben nicht mehr fressen.
Ich gestehe an dieser Stelle, ich probiere immer das Zusatzfutter, was ich füttere. Und einige, also bevor ich es füttere, und einige Pellets gerade oder Mineralbricks, die man füttern kann, sind auch schon per se sehr salzig. Also wahrscheinlich lohnt sich da auch ein Blick einmal auf die Zutatenliste, ob da auch schon Natriumchlorid enthalten ist.
Sehr guter Einwand, Frau Tenz. Ich finde es das super, dass Sie sagen, ich probiere auch bis auf wenige Ausnahmen alles, was unsere Pferde immer kriegen sollen. Und dann wird vielleicht auch klar, warum mein Mineralfutter nicht so gut schmeckt. Ja. Fakt ist aber, dass tatsächlich ganz wenige Ergänzungsfutter und selbst die sich Elektrolytprodukte benennen, ganz wenig Natrium enthalten. Weil oft ja ein Futtermittelhersteller will ja ein Produkt verkaufen. Und dann soll es ja auch schmecken. Und Salz schmeckt tatsächlich den Pferden per se nicht so gut, sonst würden sie durchaus ja auch mehr vom Salzleckstein ablecken. Das tun manche Pferde, aber bei weitem nicht alle. Das heißt, also wenn man sich so die Produkte anguckt, es ist doch deutlich weniger Natrium enthalten, als die Pferde benötigen. Und ich würde auch ungern Natrium über ein Mineralfutter ergänzen wollen, weil da muss ich ja dann doch hohe Mengen füttern. Dann habe ich aber gleichzeitig auch andere Mineralstoffe in hohen Mengen drin.
Ja.
Also eigentlich ist, auch wenn es sich banal anhört, es ist das Salz. Und wir haben tatsächlich mehr Mühe, eben das in schmackhafte Futtermittel einzumischen. Aber wie Herr Feige auch schon gesagt hat, also ein Esslöffel morgens, ein Esslöffel abends und das in einem schmackhaften Müsli oder auch von mir aus langsam anfangen mit der Hälfte, dass die Pferde sich dran gewöhnen. Aber es ist tatsächlich richtig, meisten tolerieren so 40-50 Gramm Salz, wenn man es gut über den Tag verteilt, deutlich mehr. Das ist so bei den Distanzpferden. Das gehört dann tatsächlich auch zum Training dazu. Die brauchen deutlich höhere Mengen. Aber da muss man tatsächlich auch dann noch mit deutlich mehr schmackhaften Futtermitteln eben arbeiten, damit überhaupt die Natriumaufnahme so hoch ist. Aber die Ergänzungsfutter, die enthalten in der Regel viel zu wenig Natrium, um da eben doch deutliche Schweißverluste und dann eben die Natriumverluste kompensieren zu können.
Also ich bin ja ehrlich, wenn man so den Blick in manche Stallschränke wirft, da stehen dann wundersame Dosen mit tollen Beschreibungen, also Mangan, Selen hatten Sie ja schon eingangs erwähnt, viele Spurenelemente, die man zusätzlich füttern kann, Magnesiumdosen. Kann man das überdosieren?
Wichtig ist erstmal beim Sportpferd, erhöhen sich die Mineralstoffe, die Sie gerade genannt haben, nur sehr moderat, weil im Schweiß eigentlich Spurenelemente wie Selen, wie Magnesium, Jod kaum enthalten sind. Das heißt, wirklich nennenswert sind es nur Natrium, Kalium und Chlorid. Und da reden wir immer vom Grammbereich pro Liter und bei den Spurenelementen eher vom Milligrammbereich pro Liter. Und das wird in der Regel das, was die Pferde dann noch sehr marginal an Spurenelementen ausscheiden über den Schweiß, das wird eigentlich über die typische Fütterung abgedeckt und kann dann auch über ein Mineralfutter abgedeckt werden. Aber weil Sie das sagen, kann man auch zu viel füttern? Ja, da sehe ich eine große Gefahr drin, gerade beim Selen. Da haben wir ja eben das Problem, dass Selen eben dann kaum ausgeschieden werden kann, wenn ich es zu viel fütter. Wir haben es in einfachen Fällen, dass dann mehr Selen eben im Hufhorn, also im Keratin eingelagert wird oder auch in den Haaren. Und da in extremen Fällen, also wenn man chronisch Selen über Wochen, Monate überdosiert, dann kommt es auch zu einer typischen Erkrankung, die heißt auch Bobtail Disease. Das heißt, die Pferde verlieren Mähnenhaar, Schweifhaar, weil eben diese Bindung, das Keratin, was eben sehr stabil ist, wenn da anstelle Schwefel Selen eingelagert wird, ist eben nicht mehr, hat nicht mehr diese Festigkeit. Mhm. Und wir kennen auch beim Selen eine akute Intoxikation. Die sehen wir hier in Deutschland oder in Europa extrem selten. Das sieht man eventuell mal in Nordamerika, weil dort sogenannte Selen-akkumulierende Pflanzen sind, also die sehr hoch Selen aufnehmen und dann eben auch da einige Gebiete, wo es zu einer akuten Selenvergiftung kommen kann. Hier sehen wir es äußerst selten mal, wenn einem kommerziellen Mischfuttermittelhersteller sozusagen das Mischprotokoll nicht stimmt und dann extrem viel Selen in ein Mineralfutter oder in ein Ergänzungsfutter kommt. Ich muss sagen, ich bin schon lange dabei. Ich habe den letzten Fall vor 20 Jahren erlebt. Also da sind doch die Mischprotokolle sehr sicher. Ich glaube, wir haben, wenn beim Selen, eher so diese langfristige Überversorgung, weil eben viele Ergänzungen gefüttert werden, die vielleicht überall ein bisschen Selen enthalten.
Man hat von Natur aus, ich glaube, das Gefühl, man will eher mehr machen und was Gutes tun. Und hier ist gerade ja gut dargestellt worden, dass das auch ein Risiko birgt. Und umgekehrt sehen wir Erkrankungen, die durch Selenmangel ausgelöst werden, eher selten. Die gibt es. Das sind Muskelerkrankungen zum Beispiel oder auch Erkrankungen, die Nerven- und Muskelsystem betreffen. Aber das sehen wir pro Jahr und wahrscheinlich nicht mal pro Jahr ein oder zwei Pferde. Also das Risiko, an einer Selenmangelerkrankung zu erkranken, ist viel, viel geringer als an einer Selenüberversorgung.
Und wie zeigt sich denn eine Selenvergiftung?
Wenn es eben diese chronischen Selenvergiftungen sind, dann sind es tatsächlich, fängt es an eben mit diesen Veränderungen in der Hufhornqualität, dann eben, dass eben zum Haarverlust kommt. Und bei diesen perakuten Vergiftungen, da ist so ein Leitsymptom, man riecht noch so einen knoblauchartigen Geruch, weil das dann sozusagen diese selenhaltige Verbindung ausgeatmet wird, versucht ausgeatmet zu werden und das kann dann zum perakuten Versterben kommen. Wir haben einen sehr dramatischen Fall vor einigen Jahren gehabt auf einem Poloturnier. Da hat ein Tierarzt ein Aufbaupräparat nachbauen wollen und hat sich dann in der Selendosierung vertan und auf diesem Poloturnier sind von 23 Polopferde 21 perakutes Versterben. Das wird wahrscheinlich Professor Feige besser erklären können. Das ist ja im Grunde genommen, dass es dann zum Lungenödem kommt und damit eben auch die gesamte Zirkulation zum Erliegen kommt und die Pferde sterben perakut. Das sind aber wirklich dann Mischprotokolle, also Mischfehler. Wie gesagt, ein tragischer Fall war eben vor einigen Jahren auf dem Poloturnier.
Aber insgesamt, das hast du schon gesagt, glaube ich, kann man sich sehr gut auf die Fertigfuttermittel, die man im Handel erwerben kann, die sind safe. Ich glaube, das können wir so sagen und gewährleisten eigentlich eine angemessene Versorgung, also bedarfsgerechte Versorgung. Und wie gesagt, wenn wir über die Intoxikation, also die Vergiftung, die Überdosierung mit Selen gesprochen haben, Unterdosierung zeigt sich meistens in Form von Muskelerkrankungen, also schwerfälliges Gangbild, der Kreuzverschläge, wenn die gehäuft auftreten, dann muss man eventuell an solche Erkrankungen denken. Beim Fohlen gibt es eine Erkrankung, die auf Selenmangel zurückzuführen ist, aber das sehen wir heutzutage fast gar nicht mehr.
Also zur Weißmuskelerkrankung beim Fohlen, da gab es tatsächlich vor 2-3 Jahren einen Fall an der Uni München. Da ist aber eben auch das Hauptproblem, denke ich mal, gewesen, dass die Stute oder die Stuten nicht ausreichend mit Selen versorgt worden sind. Und was ich denke, aber in diesen Fällen dann auch erschwerend hinzukommt, das sind dann möglicherweise Stuten gewesen, die auch keinen Zugang zur Weide hatten. Weil im Gras haben wir zwar hier in Europa wenig Selen, aber wir haben natürlich im Gras sehr viel Vitamin E. Und da gibt es eine gewisse, sozusagen, können sich gegenseitig kompensieren, wenngleich wir natürlich einen klassischen Selenmangel kennen. Und da gab es tatsächlich dann auch seit vielen Jahren mal wieder einen Fall an Weißmuskelerkrankung bei Fohlen. Die sind dann eben, können nicht saugen, sind eben nicht lebensfähig. Aber das sind wirklich eher Ausnahmen, die wir sehen. Wir sehen eher, dass es so sich so einschleicht, immer ein bisschen mehr Selen durch die verschiedenen Ergänzungen. Vielleicht ein Hinweis, ich bin sonst nicht so sehr, dass man eben Blutproben nutzen soll, um den Ernährungszustand zu bestimmen. Aber beim Selen ist es tatsächlich sehr hilfreich, wenn man Selen im Serum oder im Plasma misst und dann eben schaut, sind die Selenwerte eher im Referenzbereich, sind sie sehr niedrig oder sehr hoch. Das ist doch in der Regel auch ein ganz guter Indikator für die Selenversorgung.
Und das gehört eigentlich zur Routinediagnostik bei Verdachtsdiagnosen dazu.
Jetzt haben wir noch einen Bereich gar nicht angesprochen, Vitamine. Auch da gibt es ja im Futterhandel Dosen mit Vitamin C, mit Vitamin E, Vitamin K, Stichwort, also die Liste ist lang. Welche Vitamine machen Sinn? Wo sind sie natürlich enthalten? Und wo gibt es einen eindeutigen Mangel in Deutschland zum Beispiel?
Also prinzipiell würde man erstmal sagen, wir unterscheiden zwischen den fettlöslichen und den wasserlöslichen Vitaminen. Gehe ich mal zu einem einfachen Fall hin, die wasserlöslichen Vitamine, die wir, worunter ja auch die B-Vitamine fallen. Da muss man sagen, ein Pferd, was adäquat gefüttert wird, entweder Weidegang hat oder eben ausreichend Rauffutter hat, da wird die Mikroflora im Dickdarm immer ausreichend B-Vitamine synthetisieren können, sodass das Pferd immer sehr, sehr gut mit B-Vitaminen versorgt ist. Gewisse Ausnahmen gibt es vielleicht bei einer lang andauernden Antibiotikatherapie, wo wir dann doch eben vermuten können, dass die Mikroflora durchaus auch eben sich verändert und eventuell eben auch bei sehr, sehr starken Durchfällen, wo dann eben auch die Mikroflora geschädigt wird, dass man da sagt, das sind dann so Einzelfälle, wo man vielleicht bei einer Antibiotikatherapie B-Vitamine ergänzen sollte. Das kann man ganz einfach machen. Zum Beispiel Bierhefeprodukte enthalten in der Regel sehr hohe B-Vitamingehalte. Dann gibt es noch auch Giftpflanzen, die eventuell Thiaminasen, also ein Enzym enthalten, was zum Beispiel das Thiamin abbaut. Aber das sind auch eher seltene Fälle nach einer Vergiftung mit Sumpfschachtelhalm oder Adlerfarn. Also das sind eher seltene Fälle. Dann kommen wir zum Vitamin C. Auch hier ist eigentlich das Pferd in der Lage, eine ausreichende Eigensynthese zu machen. Und es gab immer mal in der Vergangenheit Versuche, Vitamin C zu füttern, um zum Beispiel den Harn anzusäuern bei Harnsteinen oder eben bei Urogenitalinfektionen. Da müssten sie schon sehr, sehr hohe Mengen an Vitamin C füttern, und zwar 1 Gramm pro Kilogramm Körpermasse, also 500, 600 Gramm Vitamin C, überhaupt Effekte auf den Harn-pH, also sozusagen leicht ansäuernde Effekte haben zu können. Aber ansonsten ist das Pferd eigentlich selber in der Lage, Vitamin C zu bilden. Vitamin K ist genau das Gleiche. Zum Teil wird es übers Futter aufgenommen, wobei man muss sagen, im Heu finden wir also kaum Vitamin K. Es wäre jetzt vielleicht auch sehr komplex, es gibt unterschiedliche Vitamin K-Formen, aber auch da ist das Pferd in der Lage, eben über die Mikroflora ausreichend Vitamin K zu bilden.
Und Vitamin K ist aber fettlöslich, oder?
Genau. Ja, genau. Ja. Entschuldigung, genau, da bin ich von den Wasserlöslichen zu den Fettlöslichen geschwenkt. Bin jetzt vielleicht erstmal zu denen geschwenkt, wo eigentlich das Pferd entweder durch eine Eigensynthese oder durch die mikrobielle Synthese und dann die Absorption sich selber eigentlich mit den Vitaminen versorgt. Das sind die B-Vitamine, das ist Vitamin K und das ist auch Vitamin C.
Dieser Podcast wird präsentiert vom 13. Leipziger Tierärztekongress mit VetExpo Europe. Vom 15. bis 17. Januar 2026 startet das begehrteste Klassentreffen der Veterinärmedizin auf der Leipziger Messe. Seien Sie dabei beim größten veterinärmedizinischen Fortbildungskongress im deutschsprachigen Raum. Bis zu 24 ATF-Stunden, über 500 Vorträge und Kurse. Unter anderem mit umfangreichem Pferdeprogramm, Lahmheitsdiagnostik, Bewegungsstörungen und spannende Themenfelder wie Sportpferdefütterung und Ursachenforschung, wenn Pferde schlecht fressen. Über 300 Aussteller auf der VetExpo Europe. Für Tierärztinnen und Tierärzte, TFAs und Studierende. Tickets und Programm unter tierärztekongress.de.
Und was ist jetzt mit Vitamin E und Vitamin A?
Also fange ich mit dem Einfachen an. Vitamin A, da ist das Pferd sehr gut in der Lage, wenn es auf die Weide kommt, aus der Vorstufe, aus Beta-Carotin Vitamin A zu bilden. Aber im Herbst und Winter, und das ist ja die Situation, die wir vielleicht eher auch beim Sportpferd auch haben, da wissen wir, dass zum Beispiel im Heu die Carotingehalte sehr stark abgebaut werden, sodass ich, wenn ich Kalkulationen mache, tatsächlich von keinerlei Versorgung an Carotin, um Vitamin A eben zur Verfügung zu stellen, unterstelle. Auch in den typischen Getreiden ist wenig Vitamin A, oder wir haben sowieso in pflanzlichen Produkten kein Vitamin A, sondern immer die Vorstufe an Carotin. Aber wir haben natürlich in den Ergänzungsfutter oder auch in den Mineralfuttern in der Regel ausreichend Vitamin A, um den Bedarf abzudecken. Der erhöht sich nicht nennenswert durch die sportliche Leistung, aber generell hat natürlich das Pferd auch einen durchaus hohen Vitamin A-Bedarf. Oder man kann es auch anders machen, man kann dem Pferd auch gerne 1-2 Kilo frische Möhren geben, dann habe ich natürlich über das Beta-Carotin.
Rote Beete auch?
Rote Beete beispielsweise, also alles das, was so an Gemüse, Obst da ist, kann ich dann eben in Form von Carotinoiden die Vitamin-A-Versorgung sicherstellen. Aber man muss sagen, die allermeisten vitaminierten Mineralfutter haben eben auch ausreichend Vitamin A, um die Versorgung sicherzustellen.
Dann bliebe noch Vitamin E.
Vitamin E, das ist sicherlich ein Vitamin, was wir vielleicht auch lange Zeit ein Stück weit unterschätzt haben. Ich würde auch sagen, dass vielleicht in Deutschland der Bedarf mit 1 Milligramm Vitamin E pro Kilogramm Körpermasse, zumindest beim Sportpferd, sehr gering ist. Also beim Sportpferd postulieren wir selbst auch bei den deutschen Empfehlungen 2 Milligramm pro Kilogramm Körpermasse. Das könnte aber tatsächlich sein, dass wir da den Bedarf etwas unterschätzen.
Was macht Vitamin E im Körper und wo ist es drin?
Also Vitamin E ist natürlich auch im Gras drin, deswegen ist es sehr wertvoll. Es ist natürlich auch in vielen Pflanzenölen eben als natürliches Vitamin E enthalten. Also in fettreichen Futtermitteln, Saaten ist auch relativ
Leinöl beispielsweise
genau. Vitamin E ist eben, spielt neben der Immunfunktion auch eine sehr wichtige Rolle. Natürlich, deswegen sind wir auch wieder beim Sportpferd, in der muskulären Funktion. Wir kennen auch durchaus eben muskuläre Erkrankungen, die eben mit einer sehr marginalen Vitamin E-Aufnahme in Verbindung stehen. Aber beim Sportpferd gehen wir eben auch davon aus, durch die Muskelfunktion, dass eben auch der Bedarf erhöht ist, so dass ich tatsächlich, wenn ich den Bedarf nenne, immer möglichst 2 bis 3 Milligramm Vitamin E pro Kilogramm Körpermasse in der Ration habe. Und wenn ich supplementiere, dann nutze ich vielfach auch das sogenannte natürliche Vitamin E, wenngleich ich durchaus auch selber Daten in meiner Arbeitsgruppe erhoben habe, dass auch das synthetische Vitamin E durchaus auch absorbiert wird und auch für die Muskelfunktion genutzt wird. Allerdings stellen sich die Spiegel im Serum etwas langsamer ein im Vergleich zum natürlichen Vitamin E. Aber was wir dann wirklich in der Muskulatur finden, so viele Untersuchungen gibt es dazu nicht. Aber diesem Thema wollen wir uns auch beim Leipziger Tierärztekongress widmen, dass wir einfach mal sehr genau gucken, welche Literaturdaten gibt es und ist es wirklich nur möglich, mit dem natürlichen Vitamin E zu substituieren oder gehen auch andere Vitamin E-Formulierungen. Wir empfehlen neben den Ölen, weil ja auch irgendwann mal die Menge begrenzt ist, was ich an Ölen geben kann, tatsächlich Vitamin E-Produkte. Entweder habe ich ein vitaminiertes Mineralfutter, was so gut ausgestattet ist, dass ich vielleicht über das Mineralfutter auch schon, sagen wir mal für ein Großpferd, 2000 Milligramm Vitamin E pro Tag gebe. Das sind aber nur sehr wenige vitaminierte Mineralfutter, die so hohe Vitamin E-Gehalte haben, dass wir es über das vitaminierte Mineralfutter machen. Und da finde ich, das ist sehr erfreulich, die Entwicklung. Da hat der Markt sehr gut eben auch Produkte eben auch auf den Weg gebracht. Das sind eben sogenannte Mono-Vitamin-E-Produkte, also wo ich nur Vitamin E enthalten habe, sodass ich dann auch mal variabel, wenn das Pferd zum Beispiel sehr intensiv im Wettkampf involviert ist, vielleicht auch ein bisschen höher gehen kann an Vitamin E, also vielleicht anstatt 2 Milligramm Vitamin E pro Kilogramm Körpermasse auch eher im Bereich 3 bis 4 Milligramm Vitamin E pro Kilogramm Körpermasse habe, vielleicht gerade während der Wettkampfsaison. Das sind doch Empfehlungen, die wir eben übernehmen. Und bei muskulären Erkrankungen, das ist sicherlich jetzt ein sehr weites Thema, was aber auch in einer anderen Session beim Leipziger Tierärztekongress thematisiert wird, gehen wir tatsächlich noch höhere Vitamin E-Gehalte. Es gibt eben da auch Hinweise, dass da eben auch ein sehr hoher Bedarf ist.
Muss man vielleicht sagen, von der Wirkung her, das ist ein Antioxidant und dem sprechen wir eine große Wirkung beim Zellmembranschutz, also beim Schutz der Zellen zu. Deshalb hat das so eine große Bedeutung bei muskulären Erkrankungen und es spielt deshalb in der Ernährung auch eine wichtige Rolle, deswegen hier so thematisiert.
Und überdosieren kann man Vitamin E dann nicht?
Also beim Pferd gibt es dazu keine Studien. Es gibt 1-2 Studien beim Menschen, einer aus Schweden, wo wirklich extrem hohe Vitamin E-Gehalte, und zwar 20 Milligramm pro Kilogramm Körpermasse, also auf den Menschen bezogen, gegeben wird. Und die wurde dann sozusagen mit einem erhöhten Risiko für Herzinfarkt in Verbindung gebracht. Wenn man die Studie dann mal genau liest, dann muss man schon sagen, es war ja kein Versuch, wo man gesagt hat, ich gebe jetzt unterschiedliche Vitamin E-Dosierungen, guck, ob ich einen Herzinfarkt auslösen kann, sondern es wurde als Begleitfaktor genannt. Und da muss ich sagen, ich glaube, das ist ein statistischer Befund. Aber bisher haben wir keine Hinweise, dass Vitamin E toxisch ist. Aber 20 Milligramm pro Kilogramm Körpermasse, das muss man sich dann eben auch mal beim Pferd überlegen, wie viel Gramm das sind. Das wird definitiv, kenne ich keine Ration, wo so viel Vitamin E drin ist. Es gibt eine Erkrankung.
Das wäre ja 10-mal so viel wie empfohlen.
Genau. Und ich muss sagen, es gibt eine Erkrankung, die Equine Motoneuron Disease. Da sind auch wirklich die Vitamin E-Spiegel extrem niedrig und wohl auch in den Geweben. Und da wird eine sehr hohe, also die dann auch weit höher ist als beim Sportpferd oder auch bei anderen belastungsbedingten muskulären Erkrankungen, da wird eine Dosierung von 10 Milligramm Vitamin E pro Kilogramm Körpermasse, also speziell bei dieser Erkrankung. Das ist aber eine eher seltene Erkrankung. Vielleicht kann Herr Feige das nochmal kommentieren.
Machen wir eine
das
eigene ist, Folge zu,
würde aber ich sagen. Aber das ist die ich gerade schon angesprochen habe, als wir über Selen gesprochen haben. Da geht man davon aus, oder diese Erkrankung entsteht, weil Pferde üblicherweise nicht auf Weiden gehalten werden, zu wenig Selen und zu wenig Vitamin E aufnehmen. Also das ist, hier manifestiert sich dann mal ein echter Selenmangel, ein echter Vitamin E-Mangel. Deswegen haben wir das vorhin schon kurz angesprochen. Aber wie gesagt, da sehen wir einen Fall oder maximal 2 Fälle pro Jahr, also ausgesprochen selten bei uns.
Und da gehen wir ja unter Umständen auch davon aus, weil es ja selbst bei Weidetieren passieren kann, ob da vielleicht eine Störung in der Absorption vorliegt, weil die Pferde per se sehr niedrige Werte zeigen und selbst bei Supplementierung. Aber das sind Extremfälle. Das ist aber nicht, wo wir beim Leipziger Tierärztekongress drüber sprechen wollen. Wir wollen ja vom Sportpferd sprechen und Pferde, die an dieser Equine Motoneuron Disease erkrankt sind, die sind keine Sportpferde.
Das betrifft auch eher ältere Pferde, also 12 Jahre und älter. Und sind eben als Sportpferd aufgrund ihrer Erkrankung gar nicht nutzbar. Mhm. Vergleichbar ist diese Erkrankung bei Menschen mit der amyotrophischen Lateralsklerose, also ALS. Also wenn man das hier benennt, dann ist schon klar, was das für eine schwere Erkrankung ist und dass solche Pferde ganz sicherlich nicht im Sport einsetzbar
sind. Und auch, wie Gott sei Dank Sie vorhin gesagt hatten, selten.
Ja.
Ein weiterer Themenblock beim Leipziger Tierärztekongress ist Glykogen. Ein Zauberwort in den Ställen beim Training, also der schnell verfügbare Energievorrat in den Muskeln der Pferde. Macht es Sinn, Pferden vor einer Prüfung, vor einem Turnier, vor einem Rennen mit leicht verdaulichen Kohlenhydraten zu füttern, um eben diesen Glykogenspeicher optimal aufzufüllen? Oder geht das nicht so schnell?
Also das werden wahrscheinlich alle die joggen, die vielleicht auch Marathon laufen, alle kennen oder wir kennen das von den Sportlern, dass die dann ihre Glykogenspeicher vor einer intensiven Belastung leer laufen und dann nur noch Spaghettis essen. Also gerade bei den Radfahrern scheint das ja bekannt zu sein. Und dann gibt es so eine Art Superkompensation. Das heißt, die Glykogenspeicher werden über die physiologischen Grenzen hinaus aufgefüllt, was natürlich beim Sportler eben ein Vorteil ist, weil dann dieses Glykogen etwas vermehrt enthalten ist und dann eben natürlich auch für die Belastung zur Verfügung steht. Und hinterher kennen wir das ja beim Humansportler, dass dann eben als erstes wieder Spaghetti gegessen wird, um möglichst schnell diese Glykogenspeicher aufzufüllen.
Müssen wir vielleicht kurz erklären, was Glykogen ist? Oder üblicherweise nehmen wir ja Zucker, also Glucose, mit auf, beziehungsweise Glucose wird im Dünndarm gespalten, dann wird das vom Körper aufgenommen und dann, wenn gerade kein Zucker, keine Glucose gebraucht wird als Energielieferant, dann wird Glykogen gebildet. Das ist praktisch die Speicherform der Glucose. Das wird in der Leber und in den Muskelzellen gebildet und wenn Bedarf entsteht, dann wird dieses Glykogen im Muskel wieder abgebaut und steht zur Energiegewinnung dann bereit. Die Leber stellt ihr gespeichertes Glykogen für die anderen Organe bereit. Der Muskel macht das selber. Vielleicht das als ergänzende Bemerkung zum Glykogen. Mhm. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil im Energiestoffwechsel, das muss man so sagen. Und hier geht es darum, wie geht man damit um? Wie kann man das am besten nutzen, oder?
Mhm. Also vorher sozusagen muss ich viel Getreide füttern, also viel Stärke oder Zucker füttern, damit ich hier vorher mehr aufgefüllt kriege? Nein, das funktioniert beim Pferd nicht. Das Pferd zeigt eben eine gewisse Resistenz, extrem viel Glucose in die Muskulatur eingelagert. Umgekehrt, wenn das Pferd diese sozusagen Barriere nicht hat, das ist sogar mit einer Erkrankung verbunden, das werden viele Hörer auch kennen, das ist die Polysaccharid-Speicherkrankheit, in dem Fall Typ 1, wo dann
also
auch
PSSM1 haben wir auch so einen Podcast zu gemacht, oder? Mhm.
Genau, und da ist es so, dass dann tatsächlich eben sehr viel Glucose in die Muskulatur reingelangt und eben auch mehr Glykogen aufbaut, allerdings auch nicht mehr adäquat abgebaut werden kann. Da ist also ein Enzymdefekt. Aber bei gesunden Pferden ist es nicht möglich, diese Reserven in der Muskulatur aufzubauen. Also eben auch nicht, indem ich besonders viel Glucose oder das Pendant zu Spaghetti, beim Pferd wäre ja der Hafer. Das funktioniert nicht. Zugleich vielleicht, wenn ich das noch mal sagen darf, wenn ich hohe Mengen an Hafer gebe, das Pferd hat ja nicht nur die Muskulatur. Wir wissen ja auch, dass zum Beispiel sehr hohe Hafermengen eben auch ein Risiko bergen für Magenschleimhautveränderungen. Also, dass wir da auch sowieso etwas restriktiver mit umgehen. Also, wir können es nicht vorher anfüttern. Nachher können wir es auch nicht anfüttern. Da sind sehr viele Untersuchungen beim Pferd gelaufen, wo man unterschiedliche Fütterungsvarianten überprüft hat. Das heißt, entweder nur Heu oder sehr viel Hafer oder sehr viel Maisstärke oder auch noch in Kombination Heu mit Getreide plus Glucose. Und man ist nicht erfolgreich. Man kann also diese Glykogenspeicher nicht überlisten, dass sie schneller wieder aufgefüllt sind. Es dauert. Ein Pferd, was sozusagen Distanz fährt, nach einem 100-Kilometer-Ritt, das wird seine Glykogenreserven mehr oder weniger komplett in der Muskulatur entleert haben. Das können wir nicht überlisten, dass es dann vielleicht einen Tag weniger braucht durch viel Getreidefütterung, dass die Glykogenreserven schneller aufgebaut sind, sondern es dauert in der Regel 72 bis 96 Stunden, bis nach sozusagen, wenn die Glykogenspeicher wie beim Distanzpferd sehr stark entleert sind, wieder aufgefüllt sind. Dann haben wir aber natürlich auch Belastungen wie Springen oder Vollblüter, wo dann die Glykogenspeicher gar nicht komplett entleert sind. Das heißt, sie sind vielleicht zum Drittel bis zur Hälfte entleert. Das heißt, wir sehen eher nur bei diesen extrem lang andauernden Formen, dass die Glykogenspeicher auch komplett entleert sind. Aber wir können diese nicht überlisten. Das ist sehr, sehr gut untersucht beim Pferd, im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, dass wir eben wissen, wir können es nicht manipulativ machen mit viel Stärke oder mit viel Zucker. Es gibt nur eine Arbeit, die hat gezeigt, wenn ich ganz viel Glucose intravenös gebe, dass ich dann für einen kurzen Zeitraum etwas mehr Glykogenrepletion habe. Aber trotzdem hat die Gesamtdauer genauso lang gedauert, als wenn ich das Pferd mit Heu fütter. Und da ja Heu durchaus mehr Vorteile bietet als sehr stärkereich, wäre es auch gut, eine Kombination zu füttern. Also von daher können wir tatsächlich die Muskulatur nicht überlisten, außer wiederum die Elektrolyte. Da gibt es eine Arbeit, die hat gezeigt, wenn die Pferde nach 1,5 bis 2 Stunden nach der Belastung eben auch mehr Elektrolyte aufnehmen, wir reden hier wieder über Natrium, Kalium und Chlorid, dass dann tatsächlich wir auch etwas die Glykogenrepletionsrate beschleunigen können. Die Gesamtdauer dauert auch wiederum ungefähr so lange, aber wir konnten es oder man konnte zeigen, dass diese Glykogenrepletion genau sich etwas verbessern kann, also sozusagen sehr etwas schneller abläuft, wenn ich Elektrolyte gebe zu einer Heumahlzeit, von mir ist auch ein bisschen Getreide, und wir gehen im Moment davon aus, dass dann tatsächlich die sozusagen die Dehydratation bzw. die Rehydratation verbessert abläuft, wenn ich Elektrolyte gebe, die Pferde vertrinken mehr und damit habe ich eine bessere, verbesserte Perfusion der Muskulatur. Also ist auch da wiederum die Elektrolytgabe nach der Belastung, hat nicht nur die Kompensation der Schweißverluste, sondern scheint eben auch die Glykogenrepletion zu verbessern. Eine Sache wäre mir noch wichtig, wenn wir von der Glykogenrepletion ein bisschen absehen, die wir nicht tricksen können. Wir sollten das nicht mit Glukoseinfusionen machen, weil wir da so extrem hohe Insulinwerte haben. Da haben wir wieder andere Sorgen.
Genau, das ist
eine Rehe. Das ist experimentell gemacht worden, wie wir sie überhaupt verändern können. Und das sind, da waren teilweise dann Glukosewerte von über 20 Millimol Glukose. Der Normalwert liegt bis 5 Millimol pro Liter.
7, ja.
Extrem hoch. Mhm. Und da haben wir auch andere Nachteile. Aber was vielleicht, dann kommen wir trotzdem noch mal zum Protein beim Sportpferd. Deswegen ist das auch interessant. Das ist also nicht nur die Proteinversorgung, das ist die Aminosäuren zur Energienutzung oder auch für den Muskelaufbau. Nach einer intensiven Belastung ist die Muskulatur nicht nur sozusagen, dass sie wieder aufbaut, sondern wir haben auch noch ein gewisses Zeitfenster, wo es zu einer gewissen weiteren Proteinabbau kommt. Das ist vielleicht nicht genau das richtige Wort, aber zur Veränderung im Protein, der noch nicht Richtung Aufbau ist. Und wir kennen einige Enzyme, die so eine Art Proteinschädigung zeigen können. Und wenn wir eben 1,5 bis 2 Stunden nach einer Belastung dem Heu vielleicht auch noch etwas proteinreicher füttern, dann sehen wir, dass diese Schädigungen, also die Enzyme, die für so eine Muskelschädigung sozusagen stehen, dass die deutlich weniger ausgeprägt sind, als wenn wir wenig Eiweiß füttern. Also das spricht eben auch dafür, und das ist doch eigentlich normal, machen wir da auch nicht anders. Wir wollen doch ausgewogen essen. Wir haben Salat, wir haben Kartoffeln, wir haben Fleisch oder wir haben eine Proteinquelle, Soja. Und so ist das doch beim Pferd auch. Wenn es also sozusagen ein Menü bekommt, Raufutter, von mir ist etwas Getreide oder auch ein getreidereduziertes, plus eine Proteinquelle, plus Elektrolyte, dann ist doch letztendlich das die optimale Versorgung. Und das führt dann auch tatsächlich in der Muskulatur zu sozusagen weniger Schädigung. Also von daher ist eben auch da, sind die Aminosäuren auch wieder im Fokus.
Also der Mix macht es.
Ja, und wenn wir gerade über das Glykogen so gesprochen haben, dann über die Bedeutung im Energiestoffwechsel, da müssen wir vielleicht auch noch erwähnen, da ist ja auch die Ursache zum Beispiel für die Myopathien, also Muskelerkrankungen, Kreuzverschlag lokalisiert. Wenn wir nämlich zu schnell Pferde belasten, ohne die aufzuwärmen, dann wird das Glykogen zu schnell freigesetzt und dann wird es anaerob verstoffwechselt. Das heißt, dann entstehen andere Stoffwechselprodukte, die nicht so gut für die Energiegewinnung genutzt werden können, viel weniger effizient für die Energiebereitstellung genutzt werden können. Dann entsteht eben Laktat, dann kommt es zu einer Übersäuerung und in der Folge dann zum Muskelkater beziehungsweise zum Kreuzverschlag. Das ist also mehr oder weniger, wenn man damit falsch umgeht, auch noch ein gewisses Risiko.
Verstehe. Ich habe jetzt noch eine Frage. Wir springen ein bisschen, aber zum Magnesium. Das ist ja gerade das Zaubermittel in den Ställen in Richtung, wenn der ein bisschen nervös ist und aufgeregt und fütter mal Magnesium, dann beruhigen die sich. Was ist da dran?
Also muss dazu sagen, dass die wissenschaftlichen Studien, die gibt es durchaus auch zu diesem Thema, wenig überzeugend sind. Es ist nie ein Einzelelement. Es gibt vielleicht Hinweise, dass man Magnesium in Kombination mit bestimmten Aminosäuren, also in dem Fall wäre es Tryptophan, füttern könnte, das vielleicht eine Art beruhigenden Effekt hat. Aber letztendlich muss man bei allem sagen, die Studienlage ist sehr gering. Und gerade was das mit Magnesium angeht, muss man auch klar sagen, ein Pferd, was Heu, Getreide, ein vitaminiertes Mineralfutter bekommt, hat in der Regel eh schon das 2- bis 3-fache des Magnesiumbedarfs, so dass wir wirklich selten wirklich Magnesiummangelzustände haben. Und eine wunderbare Studie ist allerdings nicht beim Pferd durchgeführt worden, ist die Wirkung eines Placebos im Vergleich eben zu einem Wirkstoff. Und es scheint schon so zu sein, dass vielleicht, wenn die Besitzer das Gefühl haben, ich gebe was, dass sie vielleicht entspannter reiten und dann, dass sozusagen der Magnesium wirken postulieren. Also die wissenschaftlichen Studien geben sehr wenig Hinweise, dass wirklich Magnesium oder auch Tryptophan beruhigend sind. Wenngleich jetzt beim Magnesium und auch beim Tryptophan nicht so ganz das Risiko sehe einer Überversorgung. Gerade beim Magnesium muss man ganz klar sagen, das wäre dann jetzt nicht so problematisch wie eine hohe Selenversorgung. Aber wir müssen auch ein bisschen ökologischer denken. Also was nutzt es, wenn eigentlich das Produkt nichts nutzt, aber wir es dann noch in Plastik verpacken? Es kommt ja auch irgendwo her. Wir müssen das Plastik wieder entsorgen. Und es muss uns auch mal bewusst sein, wollen wir immer das geben, wo eigentlich wenig Hinweise geben, dass es wirkt? Da würde ich auch manchmal empfehlen, wenn das Pferd sehr freudig ist, da wurde ja immer gesagt, der Hafer sticht. Manchmal ist es natürlich auch schön, wenn ich das so ketzerisch sagen darf, gerade auch im Sportpferdesegment sehe ich das auch gar nicht so als Hauptproblem, aber im Freizeitsegment vielleicht auch das reiterliche, also mehr Geld in die Gewinnung eines besseren reiterlichen Vermögens investiert, um auch zu sagen, ich mache eine gute reiterliche Ausbildung und wenn das Pferd dann mal ein bisschen freudiger ist, dann ist es auch wunderbar. Also wir haben früher unsere Pferde dann am langen Zügel übers Feld galoppieren lassen und danach waren beide müde. Und heute sehe ich doch oft, dass auch die Pferde sehr viel, sehr langsame Bewegungen gehen, oft auch gar nicht mehr im Gelände mal auch eine lange Strecke galoppieren dürfen. Vielleicht würde das auch helfen.
Auch die Haltung sicherlich, ne? 23 Stunden im Stall, eine Stunde raus.
Ja, wobei oft die Stallhaltung ja gar nicht mehr das Problem ist. Viele Pferde sind ja in einem Aktivstall. Da sehe ich tatsächlich viele Fortschritte.
Ja, ich meine jetzt die klassische Boxenhaltung.
Ja, aber das muss man echt sagen. Aber ich sehe schon auch in Aktivstellen, wo die Leute sehr ungern noch galoppieren und auch lieber Bodenarbeit machen. Aber vielleicht ist das Pferd gar nicht dafür geschaffen. Pferd geht auch gerne mal, also bilde ich mir zumindest ein, unsere Pferde, die auch mal gerne am langen Zügel mal in der Gruppe übers Feld brettern. Und dann sind beide, sowohl Reiter als auch Pferd, dann hinterher auch ausgeglichen.
Das machen die auch ohne Reiter.
Auf die machen die auch ohne Reiter. Ja.
Manchmal auch danach ohne Reiter.
Ja. Und auch danach ohne Reiter. Genau.
Also ich finde es beeindruckend, was für ein komplexes Thema Sportpferdefütterung ist. Und beim Leipziger Tierärztekongress geht es natürlich noch viel weiter ins Detail. Ich glaube, wir könnten noch endlos uns darüber unterhalten. Es ist immer wieder spannend, einfach auch diese Vielschichtigkeit, die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Futtermitteln und Elementen und Elektrolyten zu erfahren. Wir haben aber noch ein wichtiges Thema ausgelassen. Und ich hatte eingangs gesagt, es gibt einen Geheimtipp. Und dieses Geheimstichwort ist Wasser.
Oh, ja. Oh,
einfach
nein.
Nur Wasser. Das Wundermittel. Weil ohne Wasser, ist klar, geht nichts. Aber es wird sicherlich oft unterschätzt oder als selbstverständlich hingenommen und kann auch Probleme mit sich bringen, wenn die Wasserqualität schlecht ist oder einfach auch der Wasserbedarf nicht gedeckt werden kann. Wie viel Wasser zum Beispiel braucht denn ein Pferd an einem Turniertag im Sommer?
Ja, also vielleicht muss man erstmal sagen, so grundsätzlich liegt der Bedarf so bei rund 3 bis 5 Liter pro 100 Kilogramm Körpermasse. Das kann aber enorm schwanken. Das kann also auch eben bis zu 10 Liter oder auch noch höher sein pro 100 Kilogramm Körpermasse. Das hängt von der Außentemperatur ab, also vielleicht so ein bisschen als Faustzahl. Je höher die Außentemperatur ist, umso höher ist auch der Wasserbedarf. Und wenn dann das Pferd dann noch zusätzlich schwitzt, darüber geht ja nicht nur die Elektrolyte verloren, sondern Schweiß besteht ja dann im Wesentlichen auch aus Wasser. Das heißt, 10 Liter Schweiß bedeutet eben auch ungefähr 10 Liter Wasser. Das muss uns also eben klar sein. Das Pferd hat gewisse Strategien, wie es an Wasser kommt. Das ist das, was wir zur Verfügung stellen. Dann wird natürlich auch intermediär im Stoffwechsel etwas Wasser gebildet. Und dann ist es natürlich so, dass auch Futtermittel unterschiedliche Gehalte an Wasser haben. Wenn Pferde auf der Weide sind und dann zum Beispiel nach einer intensiven Belastung Gras fressen, dann ist im Gras ungefähr 80% Wasser enthalten und im Heu wäre aber dann vielleicht nur knapp 10% Wasser enthalten. Das heißt, es kommt auch noch sehr stark darauf an, welche Futtermittel ich fütter, wie dann was zusätzlich dann an Wasser aufgenommen wird. Grundsätzlich, Pferde müssen immer Wasser zur freien Verfügung haben. Und dann kommt noch als Nachsatz qualitativ einwandfreies Trinkwasser. Ich sage ganz bewusst nicht Trinkwasser, weil Trinkwasser wäre das Wasser, was eben quasi für den menschlichen Verzehr geeignet ist. Und dann bei den Trinkwasser Verordnung, die Anforderungen gelten für einen Säugling. Das heißt, das Wasser muss so ungefährlich sein, dass Säuglinge, wenn sie Wasser aufnehmen oder wenn Wasser genutzt wird, nicht erkranken. Bei Tieren sollten wir besser von Tränkwasser sprechen. Da gelten etwas andere Anforderungen, was so die Inhaltsstoffe angeht. Und da höre ich sehr viel Leute, dass sie sagen, ich habe es in ein Labor geschickt und jetzt ist der Eisengehalt erhöht. Und jetzt hat das Pferd ein Eisenproblem. Und dann muss man ganz klar sagen, dass sich eben die sozusagen die Referenzen zu bestimmten Nährstoffen oder Mineralstoffen, die im Tränkwasser enthalten sind, dass sie eben nach den Tränkwasserrichtlinien beurteilt werden sollten und nicht nach der Trinkwasserverordnung. Da gibt es Unterschiede und das sollten wir auch wirklich wahrnehmen. Also von daher qualitativ einwandfreies Tränkwasser. Wenn man Brunnenwasser hat, wäre es gut, dass man auch einmal im Jahr quasi den Filter wechselt, um eben auch Schwebstoffe etc. eben auch ausfiltern zu können. Also wir wollen ja wirklich auch ein einwandfreies Trinkwasser haben. Aber noch größere Sorge macht mir eigentlich bei den Sportpferden, die ja oft gar nicht so lange auf der Weide sind, eigentlich wie das Wasser zugeführt wird. Und dann mag das zwar Stadtwasser sein, aber es wird dann ja in der Regel aus Selbsttränken zugeführt. Und wenn man da mal so in die Stallungen geht, was so auch man so in Selbsttränken findet, da ist Futter drin, manche Pferde äppeln in die Selbsttränke, da sind Haare drin und so weiter. Wenn Sie da natürlich eine Wasserprobe nehmen, ja, die wird weder der Tränk noch der Trinkwasserqualität entsprechen. Das heißt also, es ist ganz wichtig, dass auch neben den Futterplätzen auch die Gefäße, die für die Wasseraufnahme dienen, erstmal auch gepflegt werden. Und das Zweite ist, wenn man dann nochmal weiter in den Stall geht und mal die Durchflussgeschwindigkeiten sich von den Tränken anguckt, auch da muss ich eben erwähnen, wollen wir von der GPM auch eine Broschüre entwickeln zur Trinkwasserqualität und Anforderungen, dass wir das besser präzisieren können. Und wir haben da im Moment auch einige Studien laufen, wo wir in Stallungen gucken, wie sind denn die Durchflussgeschwindigkeiten? Die sind von unter 1 Liter bis 20 Liter pro Minute. Ist natürlich die Frage, was präferiert denn das Pferd? Das Pferd präferiert tatsächlich eine Durchflussgeschwindigkeit von 7 bis 8 Liter pro Minute. Das heißt, da sehen wir in den wenigen Studien, die wir haben, die höchste Wasseraufnahme. Es ist sehr viel weniger und sie füttern dann zum Beispiel Salz. Dann hat das Pferd gar keinen Nerv, so lange an dem Wasser sozusagen zu stehen, bis es eben auch genügend Wasser aufgenommen hat. Und Pferde trinken ja nicht jede halbe Stunde ein bisschen, sondern Pferde trinken ja sehr substanziell nach der Futteraufnahme. Und da soll eben auch im Grunde genommen ausreichend Fluss sein. Ist es mehr als 7 bis 8 Liter? In der Studie, die ich da zitiere, waren das dann 16 Liter pro Minute. Da ist dann manchmal so ein Zischgeräusch bei den Selbsttränken und dann schrecken die Pferde vor zurück und haben vielleicht Angst, dran zu gehen. Das ist vielleicht auch gerade bei Sportpferden, die sind vielleicht in einer Turnierbox, fremde Umgebung, dann zischt es dann eben aus dieser Tränke, dann gehen die auch ungern ran. Das heißt, auch wenn es unmodern ist, am liebsten trinken Pferde eben aus Bottichen, aus Eimern. Und ich sage ehrlich gesagt, wo dann auch Wasser enthalten ist. Weil wenn man nur lapidar schreibt, trinkt am liebsten aus dem Eimer, dann muss man natürlich auch sicherstellen, dass immer Wasser enthalten ist. Und das ist vielleicht die Schwierigkeit bei den Eimern. Die müssen nachgefüllt werden. Oder man muss eben doch hingehen und andere Tränkebecken entwickeln. Die gibt es zum Teil auf dem Markt, wo also nicht durch so eine kleine Lasche und ein kleines Becken eben Wasser getrunken wird, sondern eben deutlich größere Becken vorhanden sind. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Thema und deswegen vielleicht auch zum Schluss. Also das Wasser wird manchmal überschätzt. Also viele Erkrankungen würden, da wird sofort gesagt, es war wahrscheinlich das Wasser, wo ich so denke, wahrscheinlich nicht. Weil wenn es Leitungswasser, also Stadtwasser ist, da ist eher im Management vielleicht ein Problem. Aber wie wir das Wasser anbieten, auch gerade bei Sportpferden, die haben vielleicht lange Transporte hinter sich, trinken die auf dem Transporter. Nicht alle Transporter bieten Wasser, dann kommen die, dann wird gesattelt, dann kriegt das Pferd auch kein Wasser. Oder ich war schon auf vielen Turnieren, da habe ich in den Gastboxen kein Wasser gefunden. Also müsste ja Wasser mitgebracht werden. Dann muss es vielleicht auch nicht unbedingt der neueste Eimer sein, weil das schick aussieht, weil dann hat man oft noch diese Weichmacher drin. Das heißt, es riecht abweichend. Also lieber den Eulen den ollen Bottich, den ollen Eimer mitnehmen und dann eben auch vielleicht das Wasser nehmen, was das Pferd auch gewohnt ist, dann hat man eben eine große Sicherheit, dass das Pferd eben sowohl zu Hause als eben auch zum Beispiel auf dem Turnierplatz ausreichend Wasser trinkt.
Vielleicht noch ergänzend dazu, ich glaube, es ist wichtig, dass man auch die Wassertemperatur anspricht, gerade bei an so heißen Turniertagen, wenn sich das Wasser aufheizt, dann wird das auch weniger gern getrunken. Also Pferde trinken lieber kaltes Wasser. Also das, was wir üblicherweise aus den Wasserhähnen haben, das ist die geeignete Temperatur und der aufgeheizte Wassereimer, der wird weniger gerne angenommen.
Also nicht in der Sonne stehen lassen, ja, sondern irgendwo im, ja, Schatten lagern, wenn man eigenes Wasser in Kanistern, ja, zum Beispiel transportiert.
Ja, und vor allen Dingen denkt man, das Pferd trinkt nach dem Fressen, dann sind da Futterreste drin und wenn es dann schön warm wird, dann fermentiert das Ganze. Es gibt vielleicht eine Ausnahme, was die Tränketemperatur angeht. Das sind vielleicht alte Pferde mit Zahnproblemen. Die trinken, das ist aber auch nicht warm, sondern die trinken gerne vielleicht so um Temperaturen 14 bis 16 Grad. Also das ist so ein bisschen, das ist kühler noch als handwarm. Das ist aber sicherlich auch bei älteren Pferden, die vielleicht Zahnprobleme haben, eine Ausnahme. Ansonsten trinken Pferde bevorzugt eher kälteres Wasser.
Ja, genau. Ja.
Auch interessant.
Vielleicht noch ein kleiner Tipp. Ich habe jetzt das Futter so ein bisschen negativ im Wasser einmal bewertet. Wenn man ein Pferd hat, was, wo man weiß, auf dem Turnier, es trinkt sehr ungern, so, es, dann versuchen ja viele Leute irgendwie mit Elektrolyten, Salz würde ich nie ins Trinkwasser geben, weil die meisten Pferde trinken nicht gern salzhaltiges Wasser. Es gibt nur wenige Ausnahmen. Oder dann wird mit Apfelsaft probiert oder mit Kräutern, was auch immer. Bitte immer erstmal alles zu Hause probieren, ob das Pferd denn wirklich lieber das Wasser mit Apfelsaft trinkt oder lieber das Wasser mit Malzbier trinkt. Nur dann ist es in Ordnung. Aber wenn das Pferd das eigentlich gar nicht gerne trinkt, das kann man ja einfach, bevor man eben viele Pöttchen abwiegt, um Kleinstmengen zu füttern, lieber dann die Wasseraufnahme bei beobachten. Ist doch ganz einfach. Man hat eine Waage, stellt den Eimer mit Wasser drauf, gibt dann Apfelsaft hinzu und guckt, ob das Pferd überhaupt gerne eben den Apfelsaft im Wasser trinkt. Oder man hat einen Eimer mit Apfelsaft und einen Eimer ohne Apfelsaft gefüllt mit Wasser und guckt, welches sozusagen bevorzugt getrunken wird. Mhm. Einen Tipp möchte ich geben.
Würde ich dich sogar unterbrechen, ja, zuerst. Wir haben ich bin vollkommen bei dir, dass man sagt, eben natürlich ist Wasser und das steht Pferden in der Natur zur Verfügung. Wasser mit Apfelsaft eher nicht und mit Malzbier auch nicht. Und ich glaube, das ist so aus unserer menschlichen Sicht, dass wir lieber den Apfelsaft im Wasser haben. Wir haben dazu leider einen ganz bedauerlichen Fall vor kurzem vorgestellt bekommen, der, weil das Pferd nicht gut gesoffen hat, Apfelsaft angeboten bekommen hat in höherer Dosierung, hat daraufhin eine Dickdarmentzündung entwickelt, die letztendlich nicht erfolgreich behandelt werden konnte. Mhm. Und also das birgt auch immer ein gewisses Risiko. Insofern weiß ich gar nicht, ob wir diese Experimente machen sollten und nicht einfach dem Pferd das anbieten sollen, was es in der Natur auch vorfindet, nämlich Wasser.
Wenn es Durst hat, denkt man, trinkt es dann auch. Vielleicht durch Aufregung auf dem Transporter nicht, aber.
Oder ansonsten ausprobieren, wie du es gesagt hast. Auf jeden Fall nicht zu viel.
Nicht zu viel. Und immer, wenn man das macht, immer die zweite Möglichkeit hat, Wasser ohne irgendeine Ergänzung. Das ist ganz wichtig. Da gibt es auch eine Studie zu. Da hat man das nämlich an hospitalisierten Pferden überprüft. Und da hat man eben gesehen, sei es Pfefferminze, sei es Apfelsaft, dass eben gar nicht das bevorzugt getrunken wird. Und in dem Versuch war das so, dass die sozusagen einen Eimer hatten, wo Apfelsaft oder Pfefferminze oder was auch immer drin war, auch Elektrolyte, und in einem zweiten Eimer sozusagen keine Ergänzung, sondern nur Wasser. Und hat man eben mal gesehen, dass die Pferde bevorzugt dieses Wasser trinken. Es gibt eine Ausnahme, aber wir haben natürlich immer bei Pferden Ausnahmen.
Ja, klar.
Das war auch in dieser Studie bei den hospitalisierten Pferden. Da ist es eine amerikanische Studie gewesen, da hieß es dann Sweet Feed. Ich würde es mal als Müsli übersetzen. Da hat man dann quasi in den Wassereimer eben ein bisschen Müsli gegeben und dann scheinen die Pferde danach zu fischen und dann auch kam, das war auch die einzige Variante, die die Pferde bevorzugt getrunken haben. Und ich empfehle tatsächlich immer mal, tatsächlich nicht unbedingt bei Sportpferden, aber kann man es natürlich auch machen, bei Pferden, die immer mal wieder Kolonobstipationen haben und wo auch vorberichtlich eben auch sagen, trinken nicht so gut, dann sage ich immer, bitte probieren Sie es aus. Und dann gehen wir wieder mal in die Historie zurück, was ich sehr liebe, und zwar einen sogenannten Kleietrunk. Ich empfehle gerne, dann auszuprobieren. Wenn das nicht funktioniert, dann macht das keinen Sinn. Auszuprobieren, so 100 Gramm Weizenkleie in einen 20 Liter Wassereimer geben und zu gucken, ob die Pferde das bevorzugt trinken. Und 80% der Pferde, wo ich das empfohlen habe, lieben es und 20% nicht. Und dann macht es auch keinen Sinn. Aber ich habe eine Besitzerin, die hatte einen Shetty, der immer wieder Kolonobstipationen hatte. Habe ich es empfohlen, sagt sie, jetzt haben sie mir was angetan. Ich habe auch gesagt, es reicht einmal am Tag, dass sie es kontrolliert machen. Sagt sie, ja, jetzt biete ich immer diesen Kleietrunk an. Und jetzt stehen meine anderen drei Ponys immer in der Reihe und wollen auch den Kleietrunk haben. Aber das heißt nicht, dass es für alle funktioniert. Aber das wäre nochmal eine Variante, die man ausprobieren kann.
Guter Tipp. Muss man vielleicht noch kurz erklären, Kolonobstipationen sind Dickdarmverstopfungen, die häufigste Kolikursache beim Pferd oder eine der häufigsten Kolikursachen beim Pferd.
Klasse. Also ich werde das mit dem Müsli definitiv ausprobieren.
Nee, lieber mit Weizenkleie vielleicht.
Kleie. Okay, dann mit Kleie.
Gut, das alte Rezept. Mal.
Obwohl tatsächlich, ich habe Glück, meine trinken sehr gut auf dem Transporter.
Auch noch sagen dann, weil ja Obstipationen sind ja auch bei Distanzpferden am Ende eines Ritts auch eine der häufigsten Komplikationen. Und natürlich wird dann sehr gerne infundiert, aber da umgehen wir ja immer den Darm. Der Darm hat ja auch seine Funktion. Und wenn man dann zum Beispiel bei Distanzpferden das dann nutzt, dass sie sagen, aber dann muss es vorher trainiert haben. Das nützt nichts, am Ende des Tages auszuprobieren. Aber wenn man dann weiß, die bevorzugen eben tatsächlich so irgendwas ergänzend drin, wie Kleie oder von mir aus auch Müsli, ich bin eher so traditionell in der Fütterung, dann ist das ein Vorteil für die Distanzpferde, weil das ist eben auch eine sehr große Komplikation. Und wenn ich eine Sache noch sagen darf, und am allerbesten sind Sportpferde vielleicht nach einem anstrengenden Ritt auf der Weide aufgehoben, wenn sie denn Gras enthält. Das Gras enthält Wasser, das Gras schmeckt gut, es enthält Protein, die Pferde bewegen sich langsam im Schritt, weil es macht ja auch keinen Sinn, ein Pferd, was noch eine erhöhte Körperinnentemperatur, eine erhöhte Atemfrequenz hat, dann in die Box zu stellen oder noch schlimmer, unter eine Wärmelampe. Also das Pferd hat eine erhöhte Körperinnentemperatur und eigentlich müsste es sich ja langsam bewegen, wenn es noch eben Laktat in der Muskulatur hat. Durch ein sozusagen Cool-Down wird ja auch sehr viel schneller Laktat abgebaut. Und da sind manche Pferde ganz gut auf der Weide aufgehoben.
Da wollen die, ich glaube, selber auch am ehesten hin, oder?
Ja, genau. Genau. Aber eben, das ist verkehrt, einfach in eine Box stellen und mal gucken, was passiert, sondern ne, das muss man ganz klar sagen. Viele Pferde haben nach einer längeren Belastung eine erhöhte Körperinnentemperatur. Also da soll mir bitte einer noch den Sinn erklären, warum ich es dann unter eine Wärmelampe stellen soll.
Ich glaube, es geht da nur um die äußerliche Feldtrocknung, das Praktische, dass man schneller die Decke drauf machen kann.
Das, glaube ich, im Winter vielleicht. Also es gibt sicherlich, also die Wärmelampe, wenn ich das so sehe, die haben wir auch häufiger im Einsatz und die hat ihre Berechtigung, aber nicht zwingend nach der sportlichen Arbeit. Auch da kann man vielleicht wieder den Vergleich zum Menschen suchen. Wir würden auch nicht sofort nach einer körperlichen Belastung in die Sauna gehen.
Och. Ja, ich finde das schon.
Aber ich glaube, allgemein ist das eher nicht der richtige Weg, auch wenn das Einzelne anders machen.
Wir machen aktiv beim Humanstall einen Cooldown. Und das ist leider ein bisschen verpönt in meinen Augen. Früher war das so, ich bin in einem Reitstall geritten, da war ein recht bekannter Dressurreiter. Und wenn der mal gefragt hat, wer möchte trocken reiten, haben wir uns geprügelt. Wenn man heute fragen würde, wer möchte trocken reiten, da bleiben alle Finger unten. Also es steht auch keiner mehr an der Bande und guckt zu, wie Herr XY reitet, um was vielleicht auch sich abgucken zu können. Aber trotzdem, wir haben wirklich, das wissen wir gerade bei den Vielseitigkeitsritten aus der Geländestrecke, da sind eben Studien gemacht worden, wirklich, das kann ja auch jeder nachmessen, ob die Körperinnentemperatur erhöht ist oder nicht. Und wir haben teilweise noch Temperaturen um die 39 Grad. Das ist eine erhöhte Körperinnentemperatur. Das heißt, wir müssen alles tun, damit das Pferd eben schnell abkühlt, weil eine erhöhte Körperinnentemperatur wiederum ja auch muskuläre Schäden hervorruft. Und von daher ist ja auch das Cooldown mittlerweile auch sehr viel aktiver, also dass auch die Beine abgespritzt werden, der Bauch abgespritzt werden.
Gamaschen sofort runter.
Genau, und es gibt ja auch viele, also wenn man jetzt in anderen Gegenden reiten, aber wir müssen uns da ja auch zukünftig beim Sportpferd Gedanken machen. Hier wird es ja auch immer wärmer, dass es dann auch wirklich eben auch Ventilatoren gibt, die eben auch eine Kühle eben vermitteln. Das heißt also, das schnelle Cooldown gehört eigentlich zum gesundheitlichen Management eindeutig dazu. Und da hilft natürlich auch eine hohe Wasseraufnahme, weil da ja natürlich eben auch entsprechend Wärme viel besser dann abtransportiert werden kann.
Ganz herzlichen Dank für all diese vielen Einblicke. Und davon gibt's noch viel mehr auf dem Leipziger Tierärztekongress. Der ist im nächsten Jahr, also 2026, vom 15. bis 17. Januar. Und das gilt ja so ein bisschen als das begehrteste Klassentreffen der Veterinärmedizin, habe ich mir sagen lassen. Ich sehe grinsende Gesichter, ja, scheint es zu sein. Es gibt über 500 Vorträge und dazu wichtig, 24 ATF-Stunden. Und die wichtigen Bereiche, die angesprochen werden neben der Sportpferdefütterung, sind natürlich Lahmheitsdiagnostik, Bewegungsstörungen und auch spannende Themenfelder wie Ursachenforschung, wenn zum Beispiel Pferde schlecht fressen. Das geht ja ein bisschen mit in den Bereich Sportpferdefütterung. Über 300 Aussteller auf der Wettexpo Europe und für Tierärztinnen und Tierärzte, TFAs und Studierende ein Muss im kommenden Jahr. Und wenn sich jetzt alle fragen, wo gibt es denn die Tickets in das Programm? Dafür gibt es eine Website, die heißt tierärztekongress.de.
Auch da müssen wir vielleicht eine ergänzende Information zu bringen. Unsere Zuhörer sind hauptsächlich Pferdebesitzerinnen und Pferdebesitzer. Der Leipziger Tierärztekongress ist nur zugänglich für Tierärzte. Das muss man vielleicht Richtiger ergänzend Punkt. Sagen.
Danke.
Nicht, dass sich unsere Zuhörer da anmelden wollen und hinterher enttäuscht sind. Wenn die trotzdem dahin kommen wollen, da ist auch ein super cooles Turnier, das gleichzeitig stattfindet. Also auch da kann man als Tierbesitzer oder Pferdebesitzer gerne hinkommen. Vielen Dank, Frau Tenz, für diese zusätzlichen Informationen. Ich kann das absolut alles, genauso wie Sie es gesagt haben, unterstreichen. Vielen Dank auch von meiner Seite an Sie beide, an Ingrid, dass du den Weg aus Leipzig hier nach Hannover gewählt hast. Ihnen, Frau Tenz, dass Sie wieder mal da waren. Und allen zusammen vielen Dank für dieses echt interessante und ich glaube wichtige Thema in der Pferdewelt.
Vielen Dank.
Wir freuen uns auf Sie und Ihren Besuch.
In der nächsten Folge geht es um Shivering. Woher kommt diese neurologische Bewegungsstörung und was bedeutet die Diagnose für ein Reitpferd? Wir sprechen über Ursachen, Behandlungsmethoden und das Management von Pferden mit Shivering. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch Ihre Themenwünsche. Einfach per Mail an podcast@gpm-vet.de. Geschrieben gpm-vet.de.